Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Ja, einer, der auf die Unversöhnlichkeit von Tätern und Opfern beharrt, begibt sich hier jetzt nun in die Provinz, genau in das thüringische Gotha, genau zwischen Eisenach und Erfurt gelegen. Eine Stadt, die Anfang der 1930er Jahre immerhin 500 Mitglieder der jüdischen Gemeinde zählte. Das war damals knapp 1% der Bevölkerung. Ich möchte jetzt eine Rundreise antreten durch die Provinzstadt und starte nicht zufällig am Hauptbahnhof in Gotha. Immerhin ist es ja der Hauptbahnhof, der die letzte Station war, der Gotha Juden im Nationalsozialismus. Entweder als Ausgangspunkt für die Flucht oder als Abfahrtsort zur Deportation. Währenddessen ich jetzt hier durch die Katakomben laufe, habe ich das Gefühl, dass es beinahe überflüssig ist zu erwähnen, dass 1945 von diesen 500 jüdischen Mitgliedern kein einziger mehr in Gotha lebte.
Gotha, Thuringia. Jews lived there at the turn of the 12th and 13th centuries and possibly earlier.
Vorbei an einer Wartehalle und an einem Bäcker läuft man nach draußen im Gotha Bahnhof. Ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen Unbehagen habe. Beim Blick auf all jene Versuche, die sich den Opfern annähern wollen, um sich, das ist dann meistens mein Gefühl, ein gutes Gewissen zu machen. Wenn man aus dem Gotha Bahnhof rausgetreten ist, ist auf der rechten Seite eine Art Gedenktafel, sehr unscheinbar. Eigentlich, wenn man sie nicht kennt, würde man sie auch nicht erkennen. Da wird darauf hingewiesen, dass zwischen 1942 und 1945 Gotha Bürger jüdischen Glaubens deportiert wurden. Und gerade so unscheinbar, wie das da steht, kaum erkennbar, stellt sich schon die Frage, ob Erinnerung in Deutschland gerade nicht die höchste Form des Vergessens darstellt.
Jewish shops were vandalized and pillaged, and 38 Jews were deported to the Buchenwald concentration camp.
Ja, vom Bahnhofsvorplatz treten wir also einen kleinen Rundgang an, schauen mal, wie es aussieht mit der Entsorgung der Geschichte in der Thüringer Provinz. Eines ist dabei relativ offensichtlich, der Antisemitismus hier, aber auch anderswo, begann nicht erst zu wirken mit dem Machtantritt der NSDAP.
In Gotha bestand bereits im Mittelalter eine jüdische Gemeinde. Die historischen Quellen belegen die ersten Pogrome im Jahr 1221.
Im Februar 1349 wurden Juden für die ausgebrochene Pest verantwortlich gemacht. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, wurde ermordet.
1418 lebten wieder 10 jüdische Familien, insgesamt etwa 55 Personen in der Stadt. Sie waren keine gleichberechtigten Bürger und hatten Schutzgeld zu zahlen. 1465 wurden die Juden erneut aus der Stadt vertrieben. Zu einer Wiederansiedlung einiger jüdischer Kaufleute mit ihren Familien kam es 1768. Freier Handel wurde allmählich auf Märkten und Messen erlaubt.
1848 wurden die Grundrechte des deutschen Volkes verkündet. Sie sorgten für die rechtliche Gleichstellung der Juden. In dieser Zeit sicherten sich jüdische Gewerbetreibende eine bedeutende Stellung im wirtschaftlichen Leben Gothas.
Ihnen gehörten zahlreiche Geschäfte und Fabriken.
1866 gründeten 6 Familien die israelitische Gemeinde. Ein Jahr später wurde eine Religionsschule in der Augustinerstraße eröffnet.
1870 hat die jüdische Gemeinde in Gotha dann ein Grundstück erworben in der Eisenacher Straße, im Westen der Stadt, fast schon außerhalb der Stadt gelegen, wo ich mich jetzt auch befinde. Ein Grundstück, wo dann tatsächlich auch die Beisetzungen stattgefunden haben der jüdischen Gemeinde. Es gab auch eine Friedhofshalle, die wurde dann allerdings zu DDR-Zeiten abgerissen und ich stehe jetzt hier vor dem Friedhof. Ja, vor dem Tor des Friedhofs, der verschlossen ist, was vermutlich auch besser ist. Das heißt, ich kann jetzt hier nur einige Grabsteine erblicken. Man sieht keine Blumen, dafür Steine auf den Grabsteinen. Die Idee dahinter ist, glaube ich, relativ klar, Blumen verwelken, Steine nicht. Dass der jüdische Friedhof hier in Gotha verschlossen ist, hat vermutlich auch mit einer berechtigten Angst zu tun, nämlich vor den Meinungsäußerungen der hiesigen Bevölkerung.
Meldung in der Thüringer Allgemeinen vom 17. November 2008.
Jüdischer Friedhof geschändet. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag den jüdischen Friedhof in Gotha an der Eisenacher Straße geschändet. Am Tor zum Friedhof am Davidstern haben die Täter einen Schweinekopf angebracht, teilte die Polizei mit. Daneben hing ein Stoffplakat mit volksverhetzendem Inhalt.
Außerdem haben der oder die Täter mehrere Gläser mit einer blutähnlichen Flüssigkeit über das Tor geworfen. Der Inhalt der Gläser verschmutzte den Eingangsbereich des Friedhofes.
Ja, ich stehe mittlerweile vor einer Skulptur, vor einer Plastik, die Ende der 80er Jahre ein Künstler in Gotha entwickelt hat. Man sieht zwei abgewinkelte Stahlpfeiler, die, so der Künstler, das zerbrochene Fenster eines Gotteshauses symbolisieren sollen. Dieses Denkmal, versehen auch mit einer Inschrift, erinnert an die Synagoge, die 1904 hier eingeweiht wurde und 34 Jahre später durch Brandstiftungen zerstört wurde. Vor 1904 hatte die zunehmende Zahl von jüdischen Familien vor allem private Wohnhäuser genutzt zum Beten. 1904 hat man dann eine Synagoge errichtet im neuromanischen Stil, errichtet von der israelitischen Kultusgemeinde. 34 Jahre stand die Synagoge, bis sie dann beim Novemberpogrom 38 niedergebrannt wurde. Über die Zerstörung der Synagoge in Gotha wurde von der nationalsozialistischen Presse übrigens wie folgt berichtet.
Wie wir gestern schon kurz berichteten, wurde auch in Gotha der feige, hinterhältige Judenüberfall auf den deutschen Diplomaten in Paris mit einer Demonstration der Empörung gegen das Gotha-Judentum beantwortet. Schon kurz nach dem Bekanntwerden des Hinscheidens des Botschafters hatten sich im Stadtinneren zahlreiche Volksgenossen zusammengefunden, um ihre Empörung Luft zu machen.
In der Mitternachtsstunde erreichten diese Demonstrationen ihren Höhepunkt. Jedoch vollzog sich alles reibungslos und in geordneter Disziplin. Keinem Juden wurde nur ein Haar gekrümmt.
Aber ihre Synagoge musste daran glauben. Die Feuerwehr rückte heran und sorgte dafür, dass der Brand auf das Gebäude beschränkt blieb. Dieser Ausbruch der Empörung war unvermeidlich und die Juden haben sich die Folgen selbst zuzuschreiben.
Nachdem die Synagoge dann niedergebrannt war, stand die Ruine noch einige Zeit. Die Abbrucharbeiten begannen erst ein halbes Jahr später. Und das Bemerkenswerte ist, dass auch für die Kosten des Abbruchs die jüdische Gemeinde bezahlen sollte.
Die israelitische Kultusgemeinde erkennt an, dass sie verpflichtet ist, der Stadt Gotha die Kosten zu ersetzen, die dieser durch den Abbruch des Gebäudes der früheren Synagoge entstehen.
1933 war eine Höchstzahl erreicht an jüdischen Einwohnern, nämlich genau im Januar 1933 waren das 494 Personen. Doch schon wenige Tage später setzt die starke Abwanderung ein mit dem Beginn des Nationalsozialismus und dem verschärften Boykott der jüdischen Geschäfte. Doch die Repressalien, die gab es schon vorher. Repressalien gegen jüdische Gemeindemitglieder und ihre Einrichtung. Zum Beispiel war in Gotha in Thüringen der sogenannte Jungdeutsche Orden sehr dominant. Viele NSDAP-Leute haben sich hier sozialisiert. Ihr Feind war klar, die Arbeiter und die Juden. Überhaupt war dieser Jungdeutsche Orden vor allem Mitte der 20er Jahre die aktivste politische Organisation in Gotha. Ein Zentrum des radikalisierten Nationalismus entwickelte sich in der thüringischen Stadt. Seit 1930 war die NSDAP die stärkste Fraktion und es gab auch keine Berührungsängste zwischen der Partei und dem Bürgertum. Ein Beispiel unter vielen: der renommierte Perthes Verlag wurde von Professor Langhans geführt, der um sich Bürger scharte, die einem völkischen Nationalismus huldigten. In Gotha gab es bereits vor den Bücherverbrennungen sogenannte Selektion der Bücher in Bibliotheken und Büchereien. Die SA und die HJ marschierte durch die Stadt und in den Zeitungen häuften sich die antisemitischen Kampagnen. 1933 dann auch die ersten Aufrufe, nicht nur in NSDAP-Blättern. Zum Beispiel der Hinweis, sich nicht mehr von jüdischen Ärzten behandeln zu lassen.
Die Stadtkreisleitung der NSDAP bringt folgende Anweisung der Gauleiter zur Kenntnis.
Jüdische Ärzte.
Ebenso wie es den Parteigenossen untersagt ist, bei Juden zu kaufen, ist es auch nicht gestattet, dass sie sich in Behandlung jüdischer Ärzte begeben, da dies parteischädigend ist.
Es folgten Aufrufe, nicht bei Juden zu kaufen.
Bereits vor der Verabschiedung der Nürnberger Rassengesetze 1935 veröffentlichte der Gothaer Beobachter 35 Anschriften jüdischer Geschäfte, Ärzte und Anwälte, mit denen nicht mehr in Kontakt getreten werden sollte.
Bei Juden kaufen ist unmoralisch.
Außerdem wurde im September 1935 eine Liste veröffentlicht, die die Namen der 147 noch in Gotha lebenden erwachsenen Juden aufzählte. Zunehmend kontrollierte die SA vor den jüdischen Geschäften die Kunden. Einen Tag nach der Zerstörung der Synagoge 1938 erschien eine Beilage der Gothaer Stadtnachrichten. Die Überschrift:
Aus Unkenntnis beim Juden gekauft.
Es folgte ein Artikel über die Auflistung der 13 noch verbliebenen Läden, die von Juden betrieben wurden.
Wir fragen uns mit vielen anderen Gothaern, warum in Gotha die Kennzeichnung der Judenläden nicht durchgeführt wird. Wer beim Juden kauft, von dem muss man annehmen, dass er sich von der deutschen Volksgemeinschaft zu trennen wünscht. Wer zum Juden geht, wer mit Juden verkehrt, der will und soll mit uns nichts mehr zu tun haben.
In der Thüringer Gauzeitung vom 14. November 1938 fand sich unter anderem die Überschrift
Judenfrage in Kürze gelöst
und kein falsches Mitleid mit den Juden.
Ja, und das hatten die Deutschen nun wirklich nicht. In der Mohnstraße zum Beispiel, in der Straße, wo eine Gaststätte steht, wo einst die SPD gegründet wurde, 1875. In dieser Mohnstraße Nummer 9 wohnte das jüdische Ehepaar Markus und Scheidel Prinz mit ihrer Tochter Sophie, die 1928 geboren wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrierte die Familie, allerdings nur bis nach Frankreich. Genau dort wurde sie dann 1942 im französischen Durchgangslager Drancy interniert und noch im gleichen Jahr nach Auschwitz deportiert. In der Friedrichstraße 20, wo ich mich gerade hinbewege, lebte Herschel Liebermann mit seiner Familie. Herschel Liebermann hat relativ früh angefangen schon, seine Verträge, die er unterschrieben hat, mit Hermann Liebermann zu unterschreiben. Er begründete dies mit dem Antisemitismus. Herschel Liebermann und seine Frau hatten auch eine polnische Staatsbürgerschaft und wurden deswegen nach Polen abgeschoben. Hier verlor sich ihre Spur mit ziemlicher Sicherheit, wurden sie deportiert. Drei Häuser weiter in der Friedrichstraße Nummer 14 wohnte der jüdische Anwalt des Herzogs, Herr Kuhreuter, dessen Schwiegersohn Günter Gottschalk übernahm dann dessen Anwaltspraxis. Die Familie will relativ früh ausreisen, schon 1933. Das wird allerdings verweigert, da Günter Gottschalk im wehrfähigen Alter ist und es Arier. Wenige Jahre später werden seine Frau und seine Schwiegermutter deportiert. Günter Gottschalk, Zwangsarbeiter und nach 1945 Mitglied des sogenannten Antifa-Komitees. Gegründet zum Aufbau eines nicht-nationalsozialistischen Staates. Günter Gottschalk wird sogar kurz Oberbürgermeister und stirbt wenige Jahre später in Gotha. Wo ich gerade eben schon vorbeigelaufen bin, das war der Arnoldiplatz Nummer 5. Dort gab es den Arzt Sigmund Brock. Er begann 1938 Selbstmord. Seine Tochter flieht mit ihrem Mann, die Mutter, also die Frau von Sigismund Brock, und das Kind der Tochter soll nachkommen. Es gibt ein Einreisevisum, dennoch werden sie 1943 deportiert. Sie sterben in Belzec. Hinter dem Bahnhof, auf den ich gerade zulaufe, gab es eine Pulvermühlenfabrik. Sie war im Besitz von Max Ledermann, der auch im Synagogenvorstand war und mit seiner Familie im Inneren der Stadt wohnte. Alle außer Max emigrierten 1940 nach Südafrika. Max begeht kurz vor seiner Deportation Selbstmord. In der Eschleberstraße, in der Nähe des Gymnasiums, wohnte Familie Reimann, die einst aus dem Dorf Waltershausen kam. Die Kinder der Familie Reimann, Esther und Judith, wurden 1935 zur Organisation Rettung jüdischer Kinder geschickt. Die fuhren mit dem Zug erst nach Berlin und 1937 dann nach Haifa. Dort angekommen wird der Bus von Judith und Esther von Arabern mit Steinen beworfen. Auch dort waren sie nicht willkommen. Ihre Familienangehörigen sehen sie nicht wieder. Sie sind die einzigen Überlebenden. Richtung Thüringer Wald befindet sich die Reinhardsbrunner Straße. Dort stand eine Fabrik, die von den Gebrüdern Rupel erworben wurde. Sie war spezialisiert auf Blech für Fahrzeuge. Im Ersten Weltkrieg hat sie auch Kriegsgeräte hergestellt und später sich auf Schreibtischgarnituren spezialisiert. Am 10.11.1938 wird der Firmengründer nach Buchenwald verschleppt. Der Betrieb wird arisiert und für die Kriegsproduktion benutzt. Ernst Ruppel und seine Familie wandern nach England aus. Ihr Cousin Walter Ruppel allerdings bleibt in Gotha. Der einzige Lehrer des Gymnasium Ernestinums wurde nach Auschwitz deportiert, seine Frau begann Selbstmord.
Hörstolpersteine.net